ARD Sounds.
Ich würde erstmal Musik anmachen.
Ein Samstagabend in Berlin-Kreuzberg, Herbst 2025.
It's a party!
Sarah hat heute ihre Freundinnen zu sich eingeladen. Sie ist gerne Gastgeberin, schmeißt mehrmals im Jahr Partys oder Spieleabende, Brunches oder Dinner. Anlässe gibt es genügend. Meilensteine im Leben, Geburtstage, Ostern oder wie heute, Halloween.
Oh, geil.
Wow. Wow. Happy Halloween!
Happy Halloween!
Wow.
Kostüme sind Pflicht. Ich bin der schwarze Kater mit Mikrofon. Unter den Gästen sind außerdem Schneewittchen, ein Astronaut, Morticia Adams und ein sexy Skelett. Das ist Sarahs gute Freundin Mette. Sarah bringt gerne Menschen zusammen und schafft ein Gefühl von Zugehörigkeit, von Verbundenheit. Sie hat sich ein Nest gebaut mit ihrer selbstgewählten Familie, zu der auch Mette gehört. Jetzt plant Sarah, ihre Familie zu vergrößern. Sie möchte ein Kind bekommen.
Ich glaube, das ist eine wichtige, aber auch eine sehr schöne und vielleicht auch sogar eine in Teilen spaßige Aufgabe sein kann, ein kleines Menschwesen zu erziehen.
Auch Mette will Mutter werden.
Ich werde Mutter werden und das ist ja eigentlich das einzige Bewusstsein, das ich im Hier und Jetzt brauche.
Vielleicht ist es auch wichtig gerade. Vielleicht ist es auch einfach wichtig gerade zu versuchen, gute, verantwortungsvolle Menschen in die Welt zu erziehen.
Beide ahnen, dass ihr Weg zum Wunschkind nicht leicht werden könnte. Mette ist 36, Sarah 42. Mit dem Älterwerden nimmt die Wahrscheinlichkeit einer natürlichen Schwangerschaft mit jedem Jahr weiter ab. Wie können sich die beiden ihren Traum erfüllen? Wie fühlt es sich an, wenn der Kinderwunsch zum Wettlauf mit der Zeit wird?
Da setze ich eine Summe meiner schlechten Entscheidungen und bin jetzt hier mich am Spritzen für 3.500 Euro. Man fühlt sich scheiße und aufgebläht und ja, alles ist schlimm.
Ich bin Oliver Martin und das ist Deep Doku. Ich möchte Sarah und Mette ein Stück auf ihrem Weg zum Wunschkind begleiten. Das ist ihre Geschichte. Als Sarah und ich uns 2010 kennenlernen, feiern wir oft und viel. Wir verbringen lange, weinselige Abende miteinander, an denen wir zu Whitney Houston tanzen oder zu Talking Heads. Wir haben auch einige Zeit zusammen gewohnt. Mit ihrem Partner lebt sie noch heute in unserer Wohnung von damals.
Hallo.
Dort besuche ich sie im Frühjahr 2026. Sie sei noch in einem Call, ruft sie mir von oben zu. Alles klar. Ich schaue mich so lange in der Wohnung um. Bei jedem Besuch stehen die wenigen, präzise ausgewählten Möbel ein bisschen anders. Im Wohnzimmer das Herzstück. Ein großer Esstisch, der schon auch mal 16 Leuten Platz geben kann. Mit Sarah ist man nie allein.
Also ich war schon immer jemand oder ein Kind auch, das einfach gerne viele Leute um sich hatte. Und am Ende des Tages muss ich wahrscheinlich sagen, I really like people. Also Menschen sind super schwierig und super shitty sometimes, aber die können auch einfach fucking großartig sein. Und ich habe daran Spaß, Leute happy zu machen. Nichts, was ich mache und erlebe, wird jemals so schön sein, wie es sein kann, wenn ich das mit jemandem teilen kann, wenn ich es alleine mache.
In all den Jahren, die wir uns kennen, haben wir so gut wie nie über ihren Kinderwunsch gesprochen. Vielleicht auch, weil ich selbst gar keinen habe. Als queerer Mann habe ich nie wirklich über eigene Kinder nachgedacht. Doch auch für Sarah sind sie kein absolutes Muss.
Also ich glaube ehrlicherweise, dass ich auch immer noch genau dieselbe Art von Frau und eine vollwertige Frau und ein vollwertiger, glücklicher Mensch sein kann, wenn ich keine Kinder bekomme. Deshalb war das jetzt nicht für mich so ein Ich muss das jetzt, auf keinen Fall.
Das bewundere ich an Sarah. Sie lässt sich ihr Leben nicht von Erwartungen anderer diktieren. Sie ist definitiv keine Treadwife. Die Frau als Mutter, die die Care-Arbeit macht, während ihr Mann arbeiten geht. Sarah lässt sich nicht reinreden. Ihr Weg verläuft nicht in traditionellen Bahnen. Der führt sie von Hanau, wo sie aufwächst, über Amsterdam und Köln nach Berlin. Sie finanziert sich von Anfang an selbst, mit Höhen und Tiefen, na klar. Doch Unabhängigkeit ist ihr wichtig. 2015, mit Anfang 30, zieht sie nach Kopenhagen, um Nachhaltigkeit in Unternehmensstrukturen zu studieren. 2017 macht sie sich selbstständig. Sarah macht einen Schritt nach dem anderen und schaut, wohin es sie verschlägt. Auch was das Thema Kinderkriegen betrifft.
Das ist auch total naiv. Ich habe das einfach so ein bisschen seinen Weg gehen lassen. Es ist jetzt nicht so, dass ich 10 Jahre lang auf dieser Entscheidung gesessen habe und mir gedacht habe, ja, nein, vielleicht. Also das war es einfach nicht. Es war eher eine Timing-Geschichte und da kann man ja manchmal auch nichts dran ändern.
Mette und ich haben uns über Sarah kennengelernt. Wir mochten uns auf Anhieb. Sie ist offen und herzlich, nicht aufdringlich, sehr hügge. Mette ist Dänin.
Hi.
Hallo.
Herzlich willkommen.
Danke.
Warst du schon mal hier?
Nein.
Okay.
Auf Sarahs Partys haben wir schon ab und zu über ihren Kinderwunsch gesprochen. Mit der Zigarette in der einen und dem Weinglas in der anderen Hand. Heute gibt es stattdessen Kaffee. Mein Blick wandert durch ihre Wohnung und bleibt an einer überlebensgroßen Mette aus Pappe im Business-Outfit hängen. Ein Geschenk ihrer KollegInnen. Mette ist Unternehmensberaterin.
Oh ja, der nebulöse Job der Unternehmensberaterin. Ja, das ist einfach Latein um Latin for she's not doing a lot.
Naja, she is doing a lot. Sie ist beruflich viel unterwegs. Unser Treffen mussten wir immer wieder verschieben. Ich kann sie mir richtig gut in einem Manager-Innen-Meeting vorstellen. Klar und bestimmt, ohne Berührungsängste. Sie redet viel mit ihren Händen, um die Wirkung ihrer Worte zu unterstreichen. Im Job läuft es bei ihr gerade extrem gut. Auch keine Treadwife, denke ich.
I can tell you one thing. Ich treffe richtig viele erfolgreiche Frauen. Und diese Frage so, can you have it all? Ja, aber nicht zur gleichen Zeit. Das ist eine Tatsache. Wirklich. Und was ich in den letzten 5 Jahren an Fortschritten in meiner Karriere gemacht habe, ist der Wahnsinn. Hätte ich mit Kind niemals machen können.
Mir scheint, auch für Mette ist der Kinderwunsch eine Frage des Timings. Aufgewachsen ist sie in Viborg, einer Stadt in Midtjylland. Ihre Eltern seien seit über 40 Jahren zusammen und leben noch immer im Haus ihrer Kindheit. Mette nennt ihr Aufwachsen eine typische Mittelklassenkindheit. Für mich klingt es ein bisschen nach Astrid Lindgrens Bullerby. Nur nicht auf Schwedisch, sondern Dänisch. Zum Studieren, Business Administration and Philosophy, zieht Mette nach Kopenhagen. Dort lernt sie 2015 Sarah kennen. Eine Freundschaft, die bis heute hält. Seit 5 Jahren wohnt und arbeitet sie nun in Berlin.
Und ich freue mich auch wahnsinnig, Mutter zu werden, ehrlich gesagt. Das wird richtig witzig. Weil jetzt bin ich auch da, wo ich so dieses Leben... Es wiederholt sich jetzt ein bisschen. Ja, jetzt merke ich, ich kann eine Gehaltserhöhung bekommen und die Restaurants können teurer werden und die Reiseziele können dekadenter werden und ich kann irgendwann eine Wohnung kaufen. Was baue ich mir da auf? Die menschliche Verbindung, die macht mich wirklich glücklich.
Doch Mette ist Single und lebt allein.
Kinder kriegen, es hängt für mich immer noch sehr mit einem Mann zusammen, mit dem ich ein Leben kreiere. Das ist ganz wichtig. Und das ist Plan A quasi. Genau, das ist Plan A. Und jetzt sehe ich mehr und mehr, dass es auch auf jeden Fall auch möglich wäre für mich, alleine Mutter zu werden. Aber das hat auch Zeit gebraucht, bis ich das eingesehen habe, dass ich das schon so sehr möchte. Ja.
Wollte sie schon immer Mutter werden?
Das war abstrakt immer klar, weil das tut man einfach, das möchte man einfach. Es wurde erst klar, so wirklich, als ich einen Mann getroffen habe, mit dem ich wirklich gerne Kinder haben wollte. Ich habe gemerkt, das ist der Vater meiner Kinder.
Das war 2021, als Mette von diesem Mann plötzlich schwanger wird. Sarah ist seit 6 Jahren mit ihrem Partner zusammen. Sie haben sich im Februar 2020 kennengelernt. Während des ersten Lockdowns ist er bei ihr eingezogen. Die Corona-Zeit hat sie zusammengeschweißt.
Wir sind einfach zwei Leute, die beide, glaube ich, glücklicherweise eine krasse Neugier haben auf die Welt. Und das schlägt sich eigentlich in allem, was wir machen, wieder. Wie funktioniert die Welt? Wie kann man vielleicht Realitäten besser machen? Wie kann man forschen, connecten, Communities bilden? Was kann man lernen da draußen?
Sarah verantwortet heute die Nachhaltigkeitsstrategien einer deutschen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Doch ihre eigentliche Leidenschaft ist das Essen. Gerade zaubert sie Kartoffelpüree, Ofenkürbis und Black Bean Patties. Sonst kocht sie gerne kroatisch, die Heimatküche ihres Vaters. Die Liebe zum Kochen ist eines der Dinge, die sie mit ihrem Partner verbindet. Die beiden gehen durch dick und dünn.
Wir versuchen beide kein Arschloch zu sein. Am Ende des Tages. Das ist uns beiden, glaube ich, wichtig. Und wie auch immer das funktioniert, an welchem Tag, mit welchen Tools, das ist so ein bisschen unser Vibe.
Mit ihm kann sich Sarah vorstellen, eine Familie zu gründen.
Also, ich denke, dass ich jetzt an einem Zeitpunkt bin, oder als Person, als individual person, I'm in my prime. Mentally, spiritually. Was bedeutet, ich fühle mich jetzt auf jeden Fall am kompetentesten, ein Kind zu kriegen.
Doch mit Anfang 40 ist es für viele nicht einfach, schwanger zu werden. Das kann aufwendig und teuer werden.
Bon Appetit. Bon Appetit.
Bon Appetit.
Mette war ihrem Wunsch, Mutter zu werden, schon einmal sehr nahe. Das war vor 4,5 Jahren.
Du musst dir vorstellen, es war nach Corona. Es gab so ein kollektives Defizit gefühlt an so energischem Überschuss. Also jeder wollte mehr vom Leben. Alle hatten den Anspruch, jetzt mal auch nicht mit dem Leben anzufangen. Egal, wer da im Weg steht.
2021 will Mette Kopenhagen und alles, was dort passiert ist, hinter sich lassen. Sie hat ihren damaligen Partner durch eine Krebserkrankung begleitet. Nach seiner Genesung trennen sie sich, im Guten. Sie zieht nach Berlin und kommt zunächst bei Sarah unter, bis sie ihre eigene Wohnung findet. Berlin soll zum Neuanfang werden. Sie will eine Karriere aufbauen, aber auch loslassen, feiern, das Leben genießen. Und dann verliebt sie sich.
Wir kannten uns nicht besonders lange. Ich glaube, es war auch eine idealisierte Liebe. Aber ich habe da entdeckt, dass das, was ich von einem Partner brauche, mit dem ich gern Kinder haben möchte, ist eine ähnliche Vorstellung von einem zukünftigen Leben. Und die hatten wir gemeinsam.
Während sie davon erzählt, sitzt Mette ganz still, die Hände unter dem Tisch. Ihr Blick schweift aus dem Fenster. Ich muss ihr gar keine Fragen stellen.
Ich wurde dann auch sehr schnell schwanger. Binnen 2 Monaten. Ja, es war sehr schnell. Und weil ich in dem Jahr schon mich wirklich so richtig von meinem Ex-Freund getrennt hatte, mit ihm dann auch durch eine Krebskrankheit gegangen bin und nach Berlin gezogen war, war es dann auf einmal ein bisschen viel. Dann diesen wunderschönen Mann zu treffen und schwanger zu werden.
Obwohl Mette unsicher ist, wie sie mit ihrer Schwangerschaft umgehen soll, stellt sie ihr Leben komplett um. Sie achtet auf ihren Körper, ihre Ernährung, darauf genügend zu schlafen. Sie geht nicht mehr aus, hört auf zu trinken und zu rauchen.
Und ich glaube, da kam es zu einem Clash zwischen dem, was ich empfunden habe, was außer Angst und Panik auch einfach eine unfassbare Liebe war. So ein Bedarf, wirklich so mich zu schützen, auf mich aufzupassen. Und alles in meinem Benehmen war ja eigentlich, hat irgendwie darauf hingedeutet, ja, Mette, du möchtest dieses Kind behalten, nur du hast zu sehr Schiss, dass es nicht gehen wird.
Mette und ihr Freund spüren, dass sie eine Entscheidung treffen müssen. Trotz aller Liebe, die die beiden verbindet, wollen sie die Schwangerschaft abbrechen.
Und Sarah hat, ich weiß noch, am 3. Dezember 21 stand sie in der Küche und hat gesagt, Mette, don't do it. This is your baby, don't do it. Ja.
Ich war irgendwie bei ihr und sie hat so Supplements genommen, also so Schwangerschaftsvitamine. Und dann hat sie sowas gesagt wie, ja, yeah, well, I decided, while it stays with me, I will treat it nicely. Your body, your choice. Ich kann es so verstehen, dass du dir über so viele Sachen Gedanken machst. Aber für mich war es so, es hat mir so das Herz gebrochen, weil ich mir so dachte, wenn du das willst, solltest du das machen. Once I had a child, he was wilder.
Es war einfach so viel, dass ich dieser Entscheidung gar nicht genug Zeit und Raum gewidmet habe, weil ich noch zu sehr damit beschäftigt war, verliebt zu sein. Und fairerweise war er sehr unterstützend und ich war einfach nur besorgt. Wie soll das gehen? Ich bin gerade umgezogen, ich habe gerade einen neuen Job. Nee, und dann haben wir uns dagegen entschieden. Und da lege ich auch recht viel Wert auf, wir haben uns dagegen entschieden. So unfassbar verliebt, dass wir gedacht haben, ja, weil wir werden einfach später zusammen Eltern. Und mit dem quasi gegenseitigen Versprechen sind wir dann aus der Situation raus. Es hat mich lange beschäftigt, wie ich eine solche Entscheidung gegen mich treffen konnte. Und das war dann auch lange sehr unkonstruktiv.
Die Beziehung zu ihrem Freund geht danach in die Brüche.
Ich war nicht mehr ich selbst. Ich habe immer gedacht, irgendwas wäre falsch an mir. Ich habe gedacht, ich hätte jetzt eine Krankheit. Oder die Hormone hätten irgendwas mit meinem Körper gemacht. Ich habe gedacht, nee, jetzt kannst du nicht, jetzt hast du es nicht verdient, Mutter zu werden. Deswegen, das Ticken wurde fast so übermäßig laut. Die Zeit wurde mir fast, die war fast so, also ich konnte sie irgendwie aufteilen. Ich konnte merken, wie sie mir irgendwie entgeht. Ich konnte auch merken, wie sie so direkt vor mir stand. Die Zeit war auf einmal ganz, ganz physisch, ja, weil sie, mein Körper wurde die Zeit.
Heute ist Mette 36. Sarah ist 6 Jahre älter.
Also da frage ich mich immer, wenn dieser Begriff, die biologische Uhr tickt, tickt die wirklich in Frauen intrinsisch? Also hat man dieses Ticken immer gehabt oder tickt die, weil die ganze Zeit jemand hinter dir steht und die Uhrzeit schreit?
Sarah lässt sich nicht unter Druck setzen. Weder durch Stimmen von außen noch von der Biologie. Sie habe sich die Zeit genommen, die sie gebraucht habe, um sich über ihren Kinderwunsch klar zu werden, sagt sie. Ende 2023 soll es soweit sein. Ihr Partner schreibt da gerade an seiner Doktorarbeit. Sie setzen die Verhütung aus.
Wir dachten eigentlich, das wäre eine gute Phase, um damit anzufangen. Wenn du jemanden kennst, der schon mal eine Doktorarbeit gemacht hat, ist es keine gute Phase, um damit anzufangen. War jetzt nicht so das sexy time. Well.
Wegen ihres Alters informieren sich die beiden schon früh über die Möglichkeiten einer künstlichen Befruchtung, wie In-vitro-Fertilisation oder ICSI, oft Befruchtung im Glas genannt. Das sind kostspielige Verfahren im hohen 3- bis 4-stelligen Bereich, die in sogenannten Kinderwunschkliniken durchgeführt werden. Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen oft die Hälfte der Kosten. Doch Sarah und ihr Partner finden heraus, Frauen ab 40 Jahren müssen selbst zahlen.
Ich habe ja generell gesagt, es passiert oft, dass wenn du beim Frauenarzt bist, dieses Jahr, aber wenn sie noch Kinder kriegen wollen. Lustigerweise hat aber niemand den Beisatz erwähnt, übrigens würde jede Art von Fertility Treatment nur bis sie 40 sind gecovert werden. Mhm. Also das fand ich schon echt, das hat mich sehr überrascht, dass diese Info zumindest in meiner Welt relativ an mir vorbeigegangen ist.
Mhm. Mir rutscht die Frage raus, ob sie das nicht von Freundinnen mitbekommen hätte und beiße mir direkt danach auf die Zunge.
Ja gut, aber was, ich meine, ich treffe mich ja nicht mit meinen Freundinnen zum Brunch und sage, hallo, by the way, bitte alle dran denken, nur bis 40 zahlst die Technikerkrankenkasse. Also, sorry, das bin ich, ich verstehe, was du meinst. Aber es ist auch, es muss ja auch eine gewisse Art von Informationskultur geben, um all diese Themen herum, ob das Adoption, ob das Abtreibung, ob das Hormon oder IVF oder was auch immer es dann ist, die zentralisierter sind und die verankerter in der Gesellschaft sind.
Recht hat sie. Stupid me, denke ich. Stop mansplaining und höre zu.
Dieser Informationsfluss ist für mich ein bisschen oldschool.
Sarah und ihr Freund machen trotzdem einen Termin in einer Kinderwunschklinik aus. Doch der verläuft ganz anders als erhofft. Der Schwangerschaftsabbruch ist auch 4,5 Jahre später noch immer ein wichtiger Teil von Mettes Leben.
Das Erlebnis hat mir gezeigt, ach Mette, du kannst Mutter werden und du solltest Mutter werden. Und das war wirklich fantastisch. Also, die Lehre ziehe ich daraus. Und der Sinn war dann auch einfach am Ende, dass es unter den Umständen so passiert ist. Ja, so war gerade die Chemie in mir. Ich habe die Entscheidung getroffen. Und jetzt muss ich sie zur richtigen machen.
Mit 35 beschließt sie, ihren Kinderwunsch erneut in Angriff zu nehmen. Auch Mette wendet sich an eine Kinderwunschklinik. Kinderwunschkliniken oder Fertility Center sind oft die letzte Anlaufstelle für Menschen, die ungewollt kinderlos bleiben. Das trifft auf fast jedes 10. Paar in Deutschland zu. Auch auf Sarah und ihren Partner. Und sie ist nicht die erste in ihrem Umfeld, die sich dort Hilfe sucht.
Also die meisten, die ich kenne, waren bereiter dazu, weiterzugehen from get-go, als ich das bin. Und viele von denen waren wirklich schon so vor dem ersten Termin gefühlt. Ich mache alles. Von Kredit aufnehmen bis jeder Hormontherapie. Ich bin hier. Und das hatte ich halt nicht. Und ich denke, dass dieses unterschiedliche Mindset auch was mit damit macht, wie du dich dann beim Arzt da fühlst. Ne?
In Berlin gibt es rund 17 solcher Kliniken. Sarah recherchiert online und findet auf ihren Websites Bilder glücklicher Paare. Von Kindern mit strahlenden Augen, kleine Babyfüße. Sie werben mit Slogans wie unsere Mission, ihr Kinderwunsch. 43% unserer Patientinnen werden pro Zyklus schwanger. Sie suggerieren, bei uns sind sie gut aufgehoben. Doch Sarah sagt, sie habe sich von Anfang an unwohl gefühlt.
Ich saß halt in dieser Beratungsklinik, in dieser Kinderwunschklinik. Ich fand das alles unglaublich predatorial. Es geht nur darum, Stress zu machen. Und mir ist mein körperliches Verfallsdatum klar. Aber dieses, das müssen Sie jetzt hier schnell und hier, und das wäre der Behandlungsplan. So und so viel kostet es, können wir ab nächsten Monat machen, unterschreiben Sie hier. Und ich fand das alles so überrumpelnd. Und ich war mir ehrlicherweise auch nicht oder bin mir nicht klar, ich habe Bedenken, ob ich jemand bin für diese ganze Hormontherapie-Geschichte.
Durch Hormonbehandlungen soll die Fruchtbarkeit der Eizellen erhöht werden. Bei ihren Freundinnen, die sich solchen Therapien unterzogen haben, habe Sarah erlebt, was die an körperlichen und psychischen Belastungen mit sich bringen. Auch für die Partnerschaft. Sarah zieht für sich selbst eine klare Grenze.
Der Moment, wo dieser Kinderwunsch, der ja wirklich nur ein Wunsch ist oder diese Idee davon, irgendwas kaputt macht an dem, was wir jetzt hier haben, was wir eigentlich als Leben mögen, ist für mich ein No-Go. Also wenn ich jetzt irgendwie feststelle, hey, ich habe eigentlich ein super, was ich vorhin sagte, super Social Life, eine tolle Partnerschaft, I'm happy with my work, I'm happy with who I am, ich will jetzt aber irgendwie ein Kind und ich ruiniere das alles nur für diese Idee, von der ich nicht mal weiß, wie sie ist, by the way, weil ich noch nie ein Kind hatte, da habe ich keinen Bock drauf. Das ist für mich so... Das geht nicht.
Anfang 2025 erfährt Mette von ihrer Hausärztin von Social Freezing. So wird das Einfrieren unbefruchteter Eizellen genannt. Dazu müsste auch sie sich einer Hormontherapie unterziehen und unter Vollnarkose die Eizellen entnehmen lassen. Diese sollen dann in flüssigem Stickstoff aufbewahrt werden, die sogenannte Kryokonservierung. Die Eizellen könnten ihr dann, aufgetaut und befruchtet, eingesetzt werden. Eine Art Vorsorge, um die Chancen auf eine spätere Schwangerschaft zu erhöhen. Mette lässt sich in einer Kinderwunschklinik beraten und macht dort eine ganz andere Erfahrung als Sarah.
Nee, die drängen einen nicht dazu. Die präsentieren ihre Argumente und ich glaube, sie sehen einfach sehr häufig, dass Frauen diese Entscheidung nicht getroffen haben. Ich brauchte jemanden, der sagt, mach es einfach. Und deswegen bin ich sehr dankbar für dieses This is the time to do it.
Die Art und Weise, wie du da drauf blickst auf den Prozess, egal welchen jetzt, ob das Adoption, Pflege, Kinder, Kinderwunsch, Treatment oder Behandlung oder so ist, das ist ja stark geprägt von wer du bist. Wie stark ist dein Wunsch? Was sind deine Erfahrungen? Was sind das? Wie ist es mit deinem Partner? Was ist der Wunsch deines Partners, deiner Partnerin? Also weißt du, das sind so viele Puzzleteile, die dich am Ende diesen Sachverhalt Kind und wie Kind und wie ist die Situation bewerten lassen. Ich glaube einfach, dass es da keine universelle Herangehensweise gibt.
Für Mette fühle sich der Schritt richtig an. Auch, sagt sie, um ihre Handlungsmacht zurückzugewinnen. Nicht jeder in ihrem Umfeld versteht ihre Entscheidung.
Ich weiß noch, meine Mutter hat mich gefragt, warum bekommst du nicht einfach ein Kind? Ich weiß noch, auch der Typ in meiner Stammkneipe so, bitte, warum lässt du dich nicht einfach anbumsen? So, ich so, Leute, ey, das ist der Sinn der Sache. Ich zahle lieber, um noch irgendwie so 2-3 Jahre Zeit zu haben, um den Mann zu finden.
Doch das wird nicht billig. Gibt es keine medizinischen Gründe, wie zum Beispiel eine Krebserkrankung? Übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen diese Behandlung nicht. Mette zahlt für das Social Freezing ihrer Eizellen 3.500 Euro.
Ich fühle mich privilegiert, dass ich das machen konnte. Und das ist ja eigentlich das Falsche daran. Dass manche Frauen es können und manche dann nicht. Es ist sehr viel Geld. Also wirklich sehr, sehr, sehr viel Geld. Und das gibt ja gar keine Garantie. Und es ist ja ganz klassisch, Wohlhabende können sich mehr Freiheiten nehmen.
Den Eingriff finanziert sie selbst, ohne Hilfe von ihren Eltern oder einem Partner. Aber auch den Prozess macht sie dann allein durch. Zum Beginn ihres Zyklus setzt sie sich 10 Tage lang täglich eine Spritze zur Hormonstimulation.
Und diese Hormone sorgen dafür, dass man mehr Eizellen kriegt, mehr werden so gereift, ja, mehr werden stimuliert. Die Eierstöcke wachsen auf irgendwie auf das 3- oder 6-fache oder so. Ich sag dir, ja, man merkt das wirklich. Das ist richtig trippy.
Ab Tag 7 kommt eine weitere Spritze hinzu, die den Eisprung verhindern soll. Mette erinnert sich daran, wie sie die Hormonbehandlung zwischen ihren Arbeitsalltag und Dienstreisen zu pressen versucht. Hormonella de Ville, scherzen ihre KollegInnen. Aber der Prozess selbst sei keine Freude gewesen.
Ich war echt kurz davor, in Ohnmacht zu fallen. Also ich mag eh keine Spritzen und dann musste ich das selber machen. Und diese überwältigende Einsamkeit, die man da empfindet, das setze ich eine Summe meiner schlechten Entscheidungen und bin jetzt hier mich am Spritzen für 3.500 Euro. Gefühlt alles wächst, ja. Der Busen wird größer, der ganze Körper wird irgendwie gefühlt voller Wasser. Man fühlt sich scheiße und aufgebläht und ja, alles ist schlimm.
Am 10. Tag hat sie unter Vollnarkose den Eingriff. Mettes Eizellen werden entnommen. Die OP verläuft gut. Das Ergebnis ist jedoch ernüchternd. Für eine realistische Chance einer späteren Schwangerschaft sollte sie 15 bis 20 Eizellen einfrieren lassen. Doch bei Mette sind von 15 Entnommenen nur 7 für die Kryokonservierung brauchbar. Sarah entscheidet sich am Ende gegen eine Behandlung in der Kinderwunschklinik.
Zum Beispiel die Ärztin, die ich jetzt habe, das ist für mich funktioniert das viel besser. Das ist keine Klinik. Lustigerweise arbeitet sie auch in dieser Klinik, aber sie hat auch eine eigene Praxis, macht halt auch Kinderwunschberatung oder Fertility Treatment. Funktioniert für mich besser als einfach nur dieser Fertility Treatment Kasten, wo man da reingeht. Und dementsprechend, wenn ich die Termine mit ihr habe, ist das eher ein bisschen wie zum Arzt gehen.
Dort wird ein Ultraschallbild von Sarah gemacht und Blut entnommen. Daraus errechnet die Ärztin Sarahs reifsten Punkt im Zyklus. An Tag X muss sie einen EpiPen mit Hormonen nehmen.
Und die 48 Stunden danach sollte ich so viel Sex haben, wie geht. Na klar, also man ist halt so, okay, jetzt geht's los, oder wie? Es ist ein bisschen befremdlich. Habe ich mir auch romantischer vorgestellt, aber gut.
Im Anschluss daran noch eine Hormontablette. Die Kosten pro Zyklus belaufen sich auf etwa 250 Euro. Fertility Treatment Light sozusagen. Sarah nennt es das Red Bull der Hormonbehandlungen. Sie ist weniger intensiv als die, die Mette macht. Doch der erste Versuch im Dezember bleibt ohne Erfolg.
Also es heißt nicht, dass ich nicht zum Beispiel letztes Mal traurig war, als ich meine Tage gekriegt habe. Aber ich versuchte das Positive zu sehen. Die habe ich gekriegt 3 Tage vor Weihnachten und dachte mir, ja, jetzt kann ich wenigstens Champagner trinken an Weihnachten. Also man muss, nein, das ist natürlich ein Scherz, aber ich versuche einfach alles so zu nehmen, wie es in dem Moment ist und mir jetzt nicht, also es, vielleicht gibt es Leute, die sich jetzt irgendwie hinsetzen und googeln, was die statistischen Wahrscheinlichkeiten sind in meinem Alter, dass mit so einer Behandlung das funktioniert und malen sich dann Szenarien aus, ob oder ob nicht. Ich möchte das nicht.
Ich habe das Gefühl, Sarah bewegt sich da zwischen Resilienz, Geduld, Gelassenheit, aber auch Selbstschutz.
Das heißt nicht, dass ich da nicht drüber rede. Das heißt nicht, dass ich mit Freunden ein Problem habe, drüber zu reden. Wenn mich jemand wirklich fragt, bist du okay? Das heißt nicht, dass ich mit meinem Partner nicht drüber rede. Aber ich muss eine gewisse Art von Abgeklärtheit haben. Weil wenn ich die nicht habe, unterschreibe ich dir jeden Vertrag für 20.000 Euro, dass du mir was weiß ich was für Hormone irgendwo einsetzt und ich kaufe dir alles, was auf Instagram angeboten wird an irgendwelchen Supplements. Und es ist jetzt natürlich sehr überspitzt, aber desto weniger man diese Abgeklärtheit hat, desto mehr, again, kickt der Kapitalismus hier rein und ich werde ganz konfus und renne in der Welt rum und überlege mir, was ich alles noch kaufen kann, optimieren kann, anders essen kann, andere Sexstellungen haben kann, meinem Partner an Wheatgrass-Shots geben kann. Habe ich da Bock drauf?
Das ist eine Entscheidung, die sie am Ende mit ihrem Partner treffen muss. Da kann ihnen auch niemand reinreden. Mette startet im Herbst 2025 einen zweiten Zyklus Social Freezing. Dieses Mal soll es besser laufen.
Beim zweiten Mal hatte ich so die Routine. Es war total einfach, das zu machen. Und ich bin dann jeden Abend schwimmen gegangen nach dem Spritzen. Und dann nach Hause jeden Morgen Yoga, jeden Abend schwimmen. Und das war meine erste Routine. Ich habe keinen Kaffee getrunken, kein Alkohol, gar nichts. Kein Nikotin, no stimuli. Es ging mir so gut. Ich sag dir, es war so eine gute Zeit. Und ich habe mir gedacht, Mette, was lebst du eigentlich für ein Leben normalerweise? Ja, also man lebt da echt so ein Straight-Edge-Leben. Und ich habe meinen Körper einfach wie ein Tempel behandelt. Und dann beim zweiten Mal war das Ergebnis auch viel besser.
Mette hat nun, nach 2 Hormontherapien und OPs, 17 Eizellen, die eingefroren auf sie warten. 7.000 Euro hat sie dafür insgesamt gezahlt. Und auch die Aufbewahrung kostet.
Meine insgesamt 17 Eizellen wohnen in der gleichen WG, irgendwo am Kudamm, in der Kryobank. Und da haben da so ihre gute Zeit. Und dann Mama Mette zahlt dann, überweist schön die Miete, 2-mal im Jahr 150 Euro. Schnäppchen. Ja. Nee, das ist so, ich finde es so cute irgendwie. So, und man stellt sich so diese 17, die sind auch größer als man denkt. Ja? Ich glaube, die sind so um die 12 mm. Die sind recht groß.
Mette will sich noch ein Jahr Zeit lassen, bevor die Eizellen-WG zum Einsatz kommt. Vielleicht findet sie den Mann ihrer Träume ja noch. Oder zumindest den Vater ihres Kindes. Sicher ist, sie wird Mutter werden. Ob mit oder ohne Partner. Wann genau, wird sich zeigen.
Sollte ich nochmal schwanger werden? Ich weiß gar nicht, wie ich mit der Dankbarkeit umgehen sollte, weil mir das noch fast utopisch erscheint. Und das ist vielleicht das, was ich durch dieses ganze Erlebnis gelernt habe, dass ich für das, was mir im Leben zukommt, immer sehr dankbar bin. Und sollte ich mal Mutter werden, ist das wirklich eine unfassbare Gabe.
Auch Sarah will nicht aufgeben. Sie und ihr Partner haben einen Plan B, falls sie trotz Hormonbehandlung nicht schwanger werden sollte. Die beiden haben sich beim Jugendamt vorgestellt und für eine Adoption registriert.
Ich glaube, dass ich in meinem Leben oft genug gelernt habe, dass man das Liebe oder Zuneigung, Community, Care, nichts mit Blut zu tun haben.
demnach oder in der Rückfolgerung glaube ich nicht, dass du mehr liebst, nur weil du es geboren hast.
Den ersten Schritt haben die beiden gemacht. Bis zur Prüfung, ob sie für eine Adoption in Frage kämen, müssen sie noch etwa 9 Monate warten. Dann kommt der nächste Schritt.
Also mein Kinderwunsch soll ja nichts besser machen. Im Sinne von, mein Leben ist halt nicht shitty und ich brauche ein Kind, um glücklich zu sein. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Sondern ich bin glücklich und deshalb hätte ich gerne ein Kind.
Autor und Regisseur dieser Folge bin ich, Oliver Martin. Für den Ton waren Martin Selig und Maike Squinobal zuständig. Redaktion Johannes Nichelmann. Eine Produktion des RBB in Zusammenarbeit mit NB Studios. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hört auch die Deep-Doku-Episode Regretting Motherhood. Judith kämpft mit dem Muttersein. Den Link findet ihr in den Shownotes. Neue Geschichten von Deep Doku hört ihr jeden zweiten Mittwoch bei ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt haben wir noch einen Tipp für euch.
Was läuft hier noch frei herum? Leoparden? Bären? Gorillas? Affenadler?
Manche Fragen kann nur die Literatur beantworten.
Bada, bist du hier? Steh auf!
Für manche Gefühle braucht's ein Buch.
Es gibt Dinge, die lassen sich nicht erklären. Sie wissen, dass das eigentlich nicht richtig ist. Sie machen es dennoch.
Willkommen zum Podcast Buchgefühl, sagt Marie Schöss.
Nils Beintke.
Judith Heidkamp.
Das ist ja auch ein bisschen ekelhaft. Das ist nämlich die eigene Biografie und da fällt mir denn keine Geschichte ein.
Der Literaturpodcast Buchgefühl. Lesung und Gespräch. Mit Autoren und Autorinnen, Schauspielerinnen und Schauspielern. Gibt's in ARD Sounds. Jede Woche neu.
Oh, das ist alles sehr schwer auf Deutsch zu sagen. Aber ja, dafür nütze ich die Landschaft.
Der Literaturpodcast Buchgefühl. Lesung und Gespräch. Zieht ins Buch.